Ich hatte mit 25 einen operierten Bandscheibenvorfall, weil wenn wir jetzt eine Stunde lang so sitzen, weil wir uns einen Kopfhörer teilen, dann werde ich noch am Ende der Sendung einen zweiten haben. Ihr macht mich hier zum Holger Badstuber von Fußball MML.
Sollen wir davon mal ein Selfie machen?
Mit gerade mal 28, die ich bin, schon verkrüppelt. Warte.
So, komm, Moment. Wir machen davon mal ein Selfie, damit die Leute mal sehen, unter welchen schlechten Arbeitsbedingungen.
So ein Selfie, ne?
Wir hier, wenn Leute, das die SPD Selfie wüsste.
Ihr seht aus wie die Waldorf und Stettler der Generation Y.
So, wir fangen jetzt einfach mal an.
Ich gebe das irgendeiner höheren Instanz in die Hände. Ich bin sehr, sehr gläubig. Ich lege das in die Hände einer höheren Instanz. Die soll entscheiden, wie die Folge zu beginnen hat. Mir ist es gleich, aber jetzt kommt Musik.
Und da muss man mal sagen, das ist zum ersten Mal in der 358. Mhm. Folge, würde ich mal sagen, ja, dass Micky Beisenherz die Musik anmoderiert hat.
Das war Gigi Anderson mit Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du. Ein Song, der immer noch gerne abends um 23:30 auf Frauenparkplätzen gepfiffen wird.
Herzlich willkommen.
Was denn? Auch wieder nicht in Ordnung.
Doch, das ist super, aber ich meine.
Start Nummer 3, bitte nicht wieder wählen.
Dreimal dabei, bitte nicht mehr wieder wählen. Hier ist die fünfte Folge von Fußball MML mit Lukas Vogelsang in Berlin.
Schönen guten Tag zur 358. Folge von Game of Prolz.
Mit Micky Beisenherz, apropos, fast schon auf meinem Schoß hier heute.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Und ich bin Mike Nöcker, das ist das Trio Infernal. Wobei, das ist ein schlechter Radiowitz, so ein 90er-Jahre-Radiowitz.
Das ist egal. Dann kann ich auch gleich nochmal den Gerd Schröder machen, wenn schlechte 90er-Jahre-Witze wieder en vogue sind. Dann mache ich gleich den Gerd Schröder.
Freunde, wir haben volles Programm. Wir müssen als allererstes mal was announcen. Wir haben einen neuen Distributionskanal, wie man im 21. Jahrhundert so sagt. Genau. Wir sind bei Spotify.
Ist das geil? Wer hat das eigentlich hier eingefädelt? Wer war das?
Das waren unsere Freunde von den Online-Marketing-Rockstars.
Ein paar Strippenzieher sind das, ne?
Ja. So in den Hinterzimmern.
Das war Olli Schulz, weil der kauft auch seinen Koks bei mir.
In den Hinterzimmern auf jeden Fall der Podcast-Mafia ist das, glaube ich, ausgeklüngelt worden.
Ja, richtig, genau.
Aber auf jeden Fall ganz schnell, um die Spotify-Geschichte zu erklären, wie man das machen muss, einfach Spotify aufmachen, Fußball MML suchen, folgen und dann kriegt man automatisch jede Folge quasi ja direkt runtergeladen sozusagen oder zumindest wird man announced.
Ja.
Oder die Folge oder so.
Soweit halt.
Wir müssen aber dringend über Fußball reden, bevor hier irgendjemand sauer aus dem Studio läuft.
Richtig, richtig, weil sonst heißt ja Fußball MML und nicht Internetvertrieb MML.
Ja, aber dann biete ich euch doch mal eine sensationelle Überleitung an, nämlich die einen sitzen in der Ecke, klatschen in die Hände und schreien geil und woanders sitzen sie auf der Tribüne, klatschen in die Hände und schreien Sieg. War ganz schön was los, ne? Seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Das Länderspielwochenende hat viel Emotionen gebracht.
Definitiv, ja, aber jetzt ist ja alles wieder gut. Ne? Die haben den Timo Werner so schön angefeuert in Stuttgart. Da muss man wirklich sagen, jetzt ist auch alles wieder gut. Ne?
Das war allerdings auch eine sehr schöne Stimmung in Stuttgart, muss man mal dazu sagen. Aber was ich mich gefragt hat, wie läuft das jetzt eigentlich? Eigentlich nehme ich auch von einem guten Bekannten eine Frage jetzt auf, nämlich die, ob der DFB eigentlich jetzt gegen sich selbst ermittelt. Und wie sieht's mit Kollektivstrafen aus? Ist also beim nächsten Länderspiel in Kaiserslautern beispielsweise eine Kurve nicht besetzt?
Ach so, weil die eigenen Fans quasi sich so daneben benutzen. Ja, aber ist das dann nicht, ist das jetzt eine Sache der FIFA? Die jetzt dann im Grunde genommen Geisterspiele dann beantragt. Also das ist ja, ist das jetzt nicht etwas, was die FIFA sich dann vornimmt?
Also das wäre auf jeden Fall ein Fall für die DFB-Ethikkommission, ne?
Das ist richtig.
Auf jeden Fall. Ich finde übrigens, muss man ja auch mal sagen, man muss auch mal was Lobendes erwähnen. Ich finde, dass der DFB tatsächlich sehr gut, insbesondere in Person deines Lieblingspräsidenten Reinhard Grindel.
Er trinkt kein Bier, vergiss das nicht.
Mike, aber ich finde, er hat sehr gut und sehr deutlich auch reagiert, sofort reagiert. Das hat mir zumindest mal ausgesprochen gut gefallen. Die Frage ist ja dann doch immer noch irgendwie erstens, warum ausgerechnet Prag, Klammer auf, weil es so nah am Osten ist, Klammer zu.
Schätzungsweise. Ne?
Und wie kommt so eine Horde Idioten dann doch ins Stadion, wo man heute über personalisierte
die Tickets haben, die und haben, was die haben, die haben die nicht erkannt, weil die hatten sich das ganze Camouflage aus Dresden geborgt.
Ja, ich meine, da kann man ja auch so eine schöne, kann man eine schöne Reise draus machen. In Prag ist das Bier immer noch relativ billig, es gibt relativ viele Clubs und Puffs. Da macht man mal ein richtig schönes Wochenende, ne? Also. Ja.
Übrigens hilfreich, wenn du ins Mikrofon reinsprichst.
Nee, der, das ist.
Oder war
das
ein Stilmittel?
Ich lass mich nicht länger bevormunden. Ich bin einfach ein Wildpferd.
Also lass uns auf jeden Fall, das finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, lass uns irgendwie ich glaube, dass der DFB aufgerüttelt ist und seine Schlüsse daraus ziehen wird. Ansonsten bin ich ja ein Freund davon, diesem Arschgeigen und dem Nazi-Pack möglichst wenig Aufmerksamkeit in den Medien zu schenken, weil sie sich möglicherweise dann auch sämtliche Ausfälle in der Form schenken.
Ja, das ist ja immer so ein Drahtseilakt, ne? Das ist ja etwas, das zieht sich ja jahrelang jetzt durch jede Form der Berichterstattung, dieses, natürlich gibt man dem Ganzen Aufmerksamkeit, weil man auch sich da natürlich auch öffentlich von distanzieren will und sagen will, das ist eine Schande für unser Land und das ist natürlich auch in Ordnung. Würden wir jetzt nicht drüber berichten, würde man auch sagen, ah, okay, ihr habt euch dran gewöhnt, das scheint ja Normalität zu sein. Berichtet man drüber, heißt es wieder, ja, man darf nicht drüber berichten, weil man diesen Asozialen zu viel Plattform bietet. Es ist schwer. Ich glaube, generell ist es nicht verkehrt, so ein Verhalten öffentlich zu stigmatisieren und als das, was es ist, auch zu bezeichnen, hochgradig asozial und einer aufgeklärten Gesellschaft unwürdig. Und ich fand es tatsächlich in diesem Zusammenhang auch ganz angenehm, dass selbst Menschen wie Jogi Löw und so sich da für ihre Verhältnisse sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und sich da sehr scharf von distanziert haben. Das ist auch total gut so.
Was halt passiert ist natürlich, du hast wieder diesen Begriff der emotionalen Sippenhaft, weil du natürlich, es sind da ja mehrere tausend deutsche Fans gewesen, dann hast du 200, die anfangen zu brüllen und klar, die Mannschaft hat richtig reagiert, sie haben sich ja quasi schon auf dem Rasen geeinigt, quasi nicht nach dem Spiel in die Kurve gehen. Nicht auf nach dem Spiel in die Kurve zu gehen und sich bei den Fans zu verabschieden. Das sind also diese quasi das obligate Klatschen in der Kurve ist ausgefallen. Aber da werden letztendlich auch, stell dir vor, Familienvater mit zwei Jungs, ne, ist hingefahren extra, hat sich auf die Nationalmannschaft gefreut, Stichwort Fanclub-Nationalmannschaft, und dann stehst du da und die Spieler kommen nicht. Das ist natürlich, leiden dann ja auch die drunter, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist natürlich immer das, was du hast, ne? 200 Idioten verderben dir das, ne?
Ja. So ist es leider. Aber dann wird die Wut der anderen Fans sich ja auch nicht gegen die Nationalmannschaft richten, sondern halt gegen die Assis, die da mit im Stadion sind. Aber was willst du machen? Also das ist ja nun mehr als nachvollziehbar, dass dann keiner der Spieler Bock hat, sich vor solche Flachwichser zu stellen und die dann noch zu beklatschen. Also von daher.
Aber okay. was man jetzt mal, um mal zum Fußball zurückzukommen, was man mitnehmen kann von jeden Fall von dem Spiel gegen Tschechien ist, trotz der Wahnsinnszutaten, die Jogi Löw mittlerweile zur Verfügung hat für diese Mannschaft, also er kann ja quasi drei Mannschaften nominieren mittlerweile, das sagte ja auch der Trainer der Norweger später, nicht alle Experimente funktionieren. Also Groß als einzige Sechs ohne Unterstützung mit zwei Zehnern, einer hängenden Spitze, noch einer echten Neun, zwei Außenverteidigern, die eigentlich auch außen gespielt haben, plus Kimmich, dass dann quasi Mats Hummels der einzige noch letzte Defensivspieler in dieser Mannschaft ist, hat ja nicht unbedingt dazu geführt, dass die Deutschen sehr sicher waren in ihrem Spiel. Und ich weiß noch, Mike hat am Rande des Spiels eine SMS geschickt und hat gesagt, ihm gefällt die Viererkette in der Nähe des tschechischen Tores. Was hast du damit gemeint und was sagt uns das eigentlich über dieses Spiel?
Das ist übrigens eine Kette, die dann gegen Norwegen auch nochmal gespielt worden ist. Also es sah sehr lustig aus, weil es wirklich eine Viererkette vor der tschechischen Viererkette mit vier Offensivspielern und dahinter zwei, manchmal sogar drei, die sehr hoch gerückt sind, was das Mittelfeld anging.
Klingt nach Tischfußball.
Ja, es ist super. Also es sah wirklich, das habe ich auch ehrlich gesagt so in der Form noch nie gesehen. Fand ich sehr spannend, was du über Groß gesagt hast, ist total richtig. Insbesondere ja im Spiel gegen Tschechien ist ja dieser eine Sechser ausprobiert worden. Das hat nicht so richtig funktioniert, nicht so richtig geklappt. Aber naja, das ist ja
ehrlicherweise auch nicht so überraschend so, ist, ne?
Und aber was für eine herrliche Situation natürlich auch, dass du solche Dinge einfach mal in der, muss man sich mal überlegen, WM-Qualifikation. In der WM-Qualifikation kannst du sowas einfach mal ausprobieren.
Ja, Tatsache. So, achter Sieg im achten Spiel.
Aber eben auch ganz wunderbar, und wir haben ja oft schon über Real Madrid gesprochen, Toni Kroos braucht natürlich jemanden wie Casemiro bei Real Madrid neben sich, der ihm quasi, der die Drecksarbeit macht, der in die Zweikämpfe geht. Und ich fand das ganz spannend, dass Jogi Löw aber dann auch quasi auf diesen ganzen Unsinn, den er da fabriziert hat gegen Tschechien, diese ganzen Experimente, dann so reagiert hat, dass er ja quasi zu seinem ursprünglichen Fußball zurückgekehrt. Also wir haben ganz klares 4-5-1 ja dann gehabt gegen Norwegen, und da haben sie ja dann ja tatsächlich auch nach allen Regeln der Kunst zerlegt, und da hat man übrigens auch gesehen, welche Wertigkeit ein Sebastian Rudi haben wird an der Seite von Kroos, der das vielleicht sogar bei der WM nächstes Jahr spielt, je nachdem wie fit Khedira ist. Aber ich fand das großartig mit der Doppel-6 und dann den drei Offensiven vorne, die jetzt endlich mit Werner zusammen ja dauernd rochiert sind. Da hat ja jeder mal Mittelstürmer gespielt und war auf dem Flügel. Also ich glaube, dass wir gegen Norwegen bei dem 6-0 sehr nah dran waren an der Mannschaft, die auch nächstes Jahr in Russland.
Das also habe ich tatsächlich auch gedacht, dass das im Grunde genommen schon die Elf sein könnte, ne, die dann da auf dem Platz steht. Und wie gesagt, es ist ja eben von der Mischung halt eher auch wirklich ziemlich gut. Ne? Ein paar erfahrene, arrivierte, die du dann zum richtigen Zeitpunkt halt eben mischst mit den Hungrigen, mit den Wilden, mit den Hoffnungsvollen, und die werden ja nicht schlechter. Also ich glaube, Sebastian Rudi, wenn jetzt dann noch die Champions League Erfahrung beim FC Bayern dazukommt, dann wird der plötzlich...
Dann sind wir auf Jahre hinaus und schlagen.
Ganz genau. Ja, wird der plötzlich doch tatsächlich noch einer. Sebastian Rudi war immer einer, wo man jahrelang sagte, warum lädt der Löw den ein? Weil er immer so unterm Radar durchgeflogen ist. Und jetzt scheint er dann tatsächlich doch nochmal in eine Karrierephase einzutreten, in der man merkt, ach, oh, okay, das hat er in ihm gesehen. Da war er offensichtlich ein bisschen schlauer als wir. Keine Ahnung. Und was Timo Werner angeht, ich kann mich erinnern, das ist auch noch nicht so lange her, dass wir moniert haben, dass wir in der Torschützenliste der Bundesliga keinen richtigen deutschen Stürmer haben, und patsch, plötzlich.
Bitte, Sean Dundee?
So, Paolo, das Tor-Krokodil. Ne?
Aber weißt du, was Schönes? Ich meine, du, Micky, du bist ja auch beim BVB sehr verwurzelt. Es ist eine ähnliche Entwicklung, finde ich, mit Rudi wie mit Gonzalo Castro, die beide lange so als Aushilfe für den Außenverteidiger galten, und seit sie halt im Zentrum spielen, sind sie halt prägende Figuren. Castro in Dortmund, in einem sehr guten Mittelfeld, und Rudi kann das durchaus bei Bayern und in der Nationalelf auch spielen.
Ja.
Und dann muss man halt auch gucken, also ich würde eher sagen, jetzt mal rein von den, sag mal, als Ausblick auf die WM in Russland, würde ich sagen, Goretzka ist eher eine Konkurrenz für Özil auf der 10.
Mhm.
Und dann würde ich gucken, dann die Doppel-6, also Rudis Konkurrenz ist, glaube ich, Emre Can, der ja stark ist im Moment in Liverpool, und Sami Khedira. Aber ich glaube, dann steht die Mannschaft auch schon, weil du hast ein Offensivquartett mit Draxler, Özil, Müller und Werner. Na, das ist so mit das Beste, was es in der Welt im Moment gibt.
Vergiss mir Sané nicht, ne? Also ich meine, da sind ja einige, die noch sind, also auch ein Reus und so, wenn er ja, denn
mit Reus, ich weiß nicht, Mike, wie siehst du das? Aber mit Reus rechne ich tatsächlich nicht zur WM.
Das weiß ich nicht. Also angeblich soll er ja wiederkommen zur Rückrunde, also im nächsten Jahr. Und dann ist halt immer die große Frage, erinnert euch an das letzte Comeback von Reus?
Ja,
gegen Frankfurt. Der ist, glaube ich, wiedergekommen, als hätte er nie gefehlt. Mhm. Hat sofort ein Tor gemacht und, glaube ich, eins vorbereitet und irgendwie ein Riesenspiel gemacht. Also das ist immer die große Frage. Ich glaube, Reus ist tatsächlich, zumindest so, wie ich ihn beobachtet habe und bei all den Verletzungen, die er gehabt hat, tatsächlich ein Spieler, der eben nicht dieses Jahr nochmal braucht. Was man immer sagt, wenn du einen Kreuzbandriss hast, bist du ein halbes Jahr verletzt und dann brauchst du noch mal ein halbes Jahr, um wirklich tatsächlich wieder auf der Höhe deines Schaffens zu sein. Ich glaube, da ist er tatsächlich viel, viel schneller dran als andere Spieler. Die Frage ist dann halt immer, wie sehr hält sein Körper, und holt er sich möglicherweise dann irgendwie die nächste Verletzung,
Du sagst, er ist zurückgekommen, als wäre er nie weg gewesen, aber er war auch so schnell wieder weg, als wäre er nie zurückgekommen.
Das ist richtig.
Das ist halt das Problem bei Reus. Ne? Also
das
ich glaube tatsächlich, jemand, der Anfang Januar, Februar erst wieder in den Wettkampf geht, der so labil ist quasi mittlerweile, ich glaube nicht, dass sich Joachim Löw es überhaupt leisten kann, ihn mitzunehmen. Vor allen Dingen nicht bei der Auswahl, die es mittlerweile gibt.
Das glaube ich wiederum halt eben nicht. Ich glaube, jetzt kann er sich's halt eben leisten. Weil selbst wenn Reus ausfiele, gibt es dann genügend, die es kompensieren können. Also ich glaube schon, dass er es sich leisten kann, ihn zu nominieren und mitzunehmen. Die Frage ist halt nur, Also ich glaube, er wird nicht als Stammspieler mitfahren.
Und das ist vielleicht auch, ich glaube nämlich auch, dass er sich den Luxus mittlerweile leisten kann, ihn mitzunehmen, weil er erinnert euch an die WM 2006 oder fangen wir mit der WM 2002 an. Da behaupte ich mal, dass wir das Finale verloren haben, weil sich Ballack im Halbfinale geopfert hat, ja die gelbe Karte bekommen hat und das nicht kompensiert werden konnte. Im Halbfinale bei der WM 2006 war es Frings, der gesperrt worden ist, nachdem es die Kabinenkeilerei da gegeben hat. Und der dann im Halbfinale nicht spielen konnte, sodass wir auch das, diesen Frings nicht kompensieren konnten. So, bei der WM 2014 war
Frings, der Lutscher, dieser Haudegen, das ist ein Kämpfer, sowas mag ich.
Entschuldige bitte, ich hab kurz. Was macht eigentlich Fritz von Ton und
Das Kassi? Frage ich mich auch. Der ist wahrscheinlich momentan, sieht man ihn dann auch so im Supermarkt am Warentrail. Ha, yeah, Toblerone. Das große Schweizer, das große Schweizer Süßigkeit. Klasse. So, und dann legt er das dann aufs Band oder so. Hier, Klopapier.
Mein Lieblingsfritz jedenfalls. Wenn er uns hört, viele, viele Grüße. Ganz feiner Kerl. So.
Absolut.
Eine Sache wollte ich noch zum Spiel in Stuttgart sagen. Sehr geil übrigens, dass das ja letztendlich das Klassentreffen der Ex-VfBler war, ne?
Ja.
Timo Werner, Sebastian Rudi, Mario Gomez, Sami Khedira, da waren ja einige, wie Rüdiger.
Ja, und Rüdiger. Julian Brandt sah aus wie Andreas Beck mit der Blondierung. Ich habe wirklich, ohne Witz, ich kam irgendwo aus der Küche und das Spiel ging los und ich dachte, was ist das denn? Hat der Andreas Beck nominiert und sah erstmal Julian Brandt, hat sich blonde Strähnen gemacht.
Da hat sich ja übrigens gerade der Reschke, über den wir ja schon viel gesprochen haben, sehr alteriert im Interview mit dem Kicker. Ihm wurde ja unterstellt, er hätte mit Aogo und Beck nur von der Resterampe eingekauft. Da hat er gesagt, Leute, die ihm das unterstellen, seien alle voll blinde.
Ja.
Und willkommen an. Willkommen.
Ich habe mich ehrlicherweise gewundert, dass Sidney Sam nicht da auch noch vom VfB gekauft wurde.
Ist übrigens, um mal die Liste kurz nochmal mit VfB-Vergangenheit nochmal vorzulesen: Leno, Kimmich, Werner, Khedira, Gomez, Rudi, Gnabry und Rüdiger. Gut, stimmt. Und Jogi Löw könnte man jetzt auch noch mit reinnehmen.
Das ist richtig.
Das ist nicht schlecht. Da sieht man mal, was in den letzten Jahren beim VfB Stuttgart alles richtig gemacht wurde.
Ja, nämlich nicht nur alles falsch, sondern auch einiges richtig. Das auf jeden Fall.
Ja, aber es gibt wenige solche Aufzählungen. Also der Verein, der da am nächsten rankommt, ist tatsächlich 1860 München, wenn man sich da mal die ehemaligen anguckt. Ja. Ne? Die haben auch eine Wahnsinns.
Das kannst du auch mit Schalke und mit dem HSV machen. Das finde ich immer, wenn sie das dann aufstellen, so jetzt vor zwei Tagen in der Fußballbild, so was könnte der FC Schalke jetzt für einen Kader haben? Dann wird dann Neuer aufgeführt und
Draxler.
Nee, Draxler, wo man sagt, ja, sicher, klar, könnte, hätte, würde, oder wie ein bekannter Rekordnationalspieler, wäre, natürlich, wäre, Fahrradkette, oder wie man sagt, natürlich. Das ist doch alles echt, das kann man sich auch wirklich schenken. Also das.
Aber es ist natürlich aus Journalistensicht, kann ich dir das nur sagen, es ist natürlich eine sensationelle Geschichte, wenn du quasi die Klassenreise auch noch am Ort dort hast in Stuttgart. Die kommen nach Stuttgart, du hast irgendwie 6, 7, also auf jeden Fall ein halbes Dutzend Ehemalige, die alle mal da gespielt haben. Und dann hast du noch das Stuttgarter Publikum, was quasi Balsam auf die Seele streicht von Timo Werner, der in allen anderen Stadien wie vor ausgepfiffen wird, immer noch schwerstens beleidigt wird. Wir müssen das Wort ja nicht wiederholen. Und letztendlich einfach dann eine schöne Geschichte, dass der junge Mann dann da auch irgendwie seine 2 Tore macht und ja auch mittlerweile 6 Tore in 8 Spielen für Deutschland geschossen hat, sodass übrigens Mario Gomez, ich weiß gar nicht, ob ihr das Zitat auf dem Schirm habt, Mario Gomez hat gesagt, er kann in Deutschland und vielleicht in Europa die nächsten 10 Jahre den Sturm dominieren. Das ist ja auch mal eine Ansage.
Absolut, also das habe ich heute Morgen noch gedacht, weil ich sag mal, eine große Deutsche Tageszeitung mit 4 Buchstaben hat dann schon Timo Werner jetzt, hat für ihn in die Zukunft geblickt und hat dann gesehen, dass er demnächst von einem Burka-Mädchen verprügelt. Nee, falsch. Moment. Halt. Ach so, nein. Das stimmt nicht. Fast richtig. Er wird
mitten
von einem Flüchtling gefressen. Die Bild hat für Timo Werner in die Zukunft geguckt und hat gesagt, er wird erst Torschützenkönig, dann interessiert der FC Bayern sich für ihn und dann wird er von einem Flüchtling gefressen. nein, sie haben, da musste ich schon ein bisschen lachen, weil ich dachte, ja, klar, die sagen, er bricht den Klose-Rekord und sie sagen, er macht dies und er wechselt zum FC Bayern. Ich bin aber an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht wechselt er auch gar nicht zum FC Bayern, sondern geht direkt zu einem interessanten Club. Also das kann auch einfach gut sein. Ich glaube tatsächlich, dass sich das auch ein bisschen verschoben hat. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der von Leipzig aus nicht nach Bayern wechselt, sondern dass auch da wahrscheinlich dann eher die Premier League oder halt eben Spanien ruft. Ich glaube, dieser Zwischenschritt Bayern ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es vielleicht noch vor 2 Jahren der Fall war.
Und möglicherweise wird er auch nächstes Jahr noch weniger selbstverständlich, wenn man nämlich diese Befürchtung, die ja die ein oder anderen Experten wie unser Kollege von Sky beispielsweise, Didi Hamann ja gesagt hat, dass es für die nächsten 5, vielleicht sogar 10 Jahre schwierig wird für den FC Bayern, tatsächlich ernsthafte Chancen zu haben, die Champions League zu gewinnen. Und dann geht es natürlich relativ schnell für diese ambitionierten Spieler, dass die eben nicht nach München gucken.
Das lesen die ja auch.
Er wäre übrigens ein sensationeller Kandidat, wenn man nur mal an Thierry Henry denkt, beim FC Arsenal, ja, weil die genau solche Spieler brauchen und weil sie jetzt ja weder Mbappé bekommen haben, der ja nun für 180 Millionen nächstes Jahr gezahlt werden, jetzt ja schon zu Paris gewechselt ist. Also ich glaube, Arsenal wird sich da durchaus mal bemühen. Ja, und in Deutschland sehe ich auch eher Borussia Dortmund nur für ihn, weil natürlich als Aubameyang-Ersatz auch perfekt ins System passen würde.
Das wäre natürlich auch nicht so schlecht.
Ja. Das wäre nicht ganz so schlecht, ja. Und dann muss man aber mal gucken. Aber ich glaube, man kann einfach froh sein, dass eben nach diesen Jahren, wo wir gedacht haben, wir haben ja vorne überhaupt keine neuen mehr, dass wir tatsächlich, wenn alle fit bleiben, nächstes Jahr die deutsche Nationalmannschaft sehen werden in Russland mit Timo Werner in der Startelf und einem Mario Gomez als Backup. Und das ist nicht das Schlechteste im internationalen
Tag. Tatsache. Absolut. Ja.
Ein Backup, das sich der FC Bayern möglicherweise auch durchaus mal wünschen würde oder der letzten Saison gewünscht hätte.
Das ist wahr. Darf ich nochmal kurz übrigens beim FC Bayern? Ich musste echt sehr schmunzeln. Ich musste wirklich sehr schmunzeln, als ich dieser Tage las, dass Uli Hoeneß es sich wieder mal nicht hat nehmen lassen, öffentlich auszurechnen, was denn für den FC, was für Borussia Dortmund überbleibt nach dem Dembele-Transfer nach Abzug der Steuern. Das fand ich irgendwie witzig. Fand das irgendwie gut. Dann muss man wirklich sagen, entweder ist es Doofheit oder man kann auch sagen, vielleicht ist es auch schon ein bisschen beginnende Demenz. Kann man fast nur hoffen, weil das ist ja unfassbar. Wie kann man denn? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Weil es auch ja so ist, dass jeder, der mal kurzzeitig irgendwie, sagen wir mal, zumindest an einem Betriebswirtschaftsbuch vorbeigelaufen ist, natürlich weiß, dass wenn er auf der einen Seite Einnahmen hat, dann wird das ja nicht 1:1 besteuert, weil ja erstmal dagegen die Ausgaben gegengerechnet werden. Ja. Das heißt, die Spielertransfers, die jetzt noch getätigt worden sind, werden ja erstmal davon abgezogen. Naja, aber das nur am Rande.
Ja, aber Uli Hoeneß. Uli Hoeneß setzt sich.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Leute, ich möchte, dass ihr euch mal hinsetzt und ich rechne euch mal aus, wie Steuern funktionieren.
Da denkst du so, habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen?
Wunderbares Plakat übrigens von den Kollegen von der BVG hier in Berlin, die ja eine sehr, sehr tolle Kampagne
machen. Ja, sehr gut.
Jahren. Die haben ja heute in Berlin neue Plakate gehangen und auf einem stand gegen Steuererhöhung, weil sonst kommt der Fahrer nicht mehr dran.
Oh.
Ja,
das sind Wortwitze ganz nach Vogelsangsgeschmack, ne? Da stand aber einer giggelnd heute Mitte Berlin vom Plakat.
Stell mir das so vor, wie Lukas so 10 Minuten so.
Und das, weißt du, was so traurig ist, dass die Hörer euch beide nicht sehen können, wie ihr da so.
Ja, sicher. Wie Schulmädchen
wie
haben wir gekichert.
Wie er da beide sitzt so.
Schulmädchen haben wir gekichert. Wie Ratz und Rübe sitzen wir hier.
Ratz und Trübe. Oh Gott.
Sicher.
Ich würde gerne nochmal, lass uns mal kurz irgendwie Ratz und Rübe.
Ja, warte, ich möchte gerne noch was sagen, was auch noch vom Länderspielwochenende übrig geblieben ist. Hat denn einer von euch dieses wahnsinnige Statement der Franzosen gegen die Niederlande sich angeguckt?
Wahnsinn,
also
ne?
Sie haben sich dann natürlich irgendwie danach gegen Luxemburg mit 0:0 natürlich irgendwie selbst auf den Boden der Tatsache.
Ja, aber da muss man auch fairerweise sagen, Luxemburg sind halt eben auch nicht die Niederlande. Das ist halt schon noch mal ein ganz anderes Kaliber. Ne?
Und es gibt keine Kleinen mehr im Fußball.
Das ist recht.
Außer die Niederlande.
Und gerade jetzt, wo Lahm aufgehört hat. Ne?
Wo man ja, aber einfach sagen muss, das ist, glaube ich, neben wahrscheinlich Brasilien der größte Konkurrent der deutschen Nationalmannschaft um den WM-Titel. Also gerade diese Offensivpower. Ja. Mbappé, Dembélé war nicht mal dabei.
Brauchst du nur den Transferwert dir anzugucken, ey, was da auf dem Platz steht. Also ich hab mich die Tage mit meinem Bruder auch darüber unterhalten, wer da alles überhaupt bei den Franzosen gerade so im Kader ist. Ey, da bist du ja schwindelig.
Bruder ist doch der, bei dem du nicht mehr in die Laube darfst, ne?
Das ist richtig. Ich habe Laubenverbot bis 2021. Ne?
Ja, das ist, also Frankreich haben wir, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Podcast schon mal gesagt, auf jeden Fall einer der großen Kandidaten.
Ich glaube, der schlechthin. Also mir fällt tatsächlich,
wahrscheinlich der Top-Favorit.
Ja, mir fällt ehrlicherweise da erstmal lange nichts ein. Klar, es gibt immer so ein paar, die gut sind. Spanien hat man jetzt auch gegen Italien wieder gesehen. Brasilien, weiß ich gar nicht so. Ehrlich, finde die gar nicht so.
Ja, aber Frankreich allein, wenn du überlegst, Pogba, ja. Kanté, dann hast du vier Außenstürmer von Weltformat. Ach,
Martial
ja.
Und so man Leute, muss sich die man so ein bisschen vergisst irgendwie. Also
wie heißt denn der Spieler, der noch gehandelt wurde bei Arsenal und überall, der auch
Lemar?
Ein oder zwei Tore...
Oder wer?
Sag nochmal,
wie Lemar?
Heißt? Ja, Lemar. Den hat man ja gar nicht so auf dem Zettel, aber das war der Spieler, das war der letzte Spieler, der wie so ein Dominosteinchen am 31. August fast nochmal alles in Bewegung gebracht hätte, weil wenn er zu Arsenal gegangen wäre oder zu Liverpool, dann hätte Arsenal Sanchez und dann hätte alles passieren können.
Genau.
Und da ging es ja auch schon wieder um 120, 150 Millionen, um einen Spieler, den vielleicht in Deutschland die meisten gar nicht kennen, den ich jetzt auch, wo ich ungefähr wusste, wie er heißt, aber auf den Namen jetzt direkt auch nicht mehr gekommen wäre. Ich hatte nur mehrfach davon gelesen und dachte, Wahnsinn. Und das ist dann quasi der Backup vom Backup für Leute wie Dembele und dann hast du Payet ja noch. Also hast du einen unglaublichen Fundus an Offensivkraft, aber durch Pogba und Kanté hast du halt auch im Mittelfeld wie damals mit Vieira und Deschamps, als die Weltmeister geworden sind. Also so absolute Kanten, die da eben auch abräumen vor der Abwehr und dann aber auch noch das spielerische Verständnis haben. Also ich glaube tatsächlich, der WM-Titel führt über Frankreich und Deutschland.
Also der WM-Titel führt über Frankreich und vor allen Dingen aber auch über die Mentalität im Kader der Franzosen, denn das ist tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ihre größte Schwachstelle. Das ist ja bei denen ja nun schon seit einigen Jahren jetzt nicht so ein Riesengeheimnis, dass es da, was die Egos und die Zähmbarkeit derer angeht, ist nicht so weit her ist. Ich glaube, das wird noch sehr lustig.
Nicht, dass sie kurz vorm Turnier noch streiken, weil sie alle irgendwie für Algerien dann spielen wollen.
Für
oder so.
Algerien.
Ja, ich war Anfang des Jahres und fahre bald wieder hin in Südafrika, in Neisenach, wo damals gestreikt wurde. Da steht tatsächlich noch so als Denkmal ein ausgebrannter Bus. Und
das ist
tatsächlich etwas, auch die Schande von Neisenach ist ja in die Geschichte eingegangen. Es hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Und ist ganz spannend. Ich glaube auch aber, dass Deschamps ein Trainer ist, der eben diesen Geist der 98er Weltmeister in sich trägt und eben auch viele Sachen nicht zulässt, weswegen einfach ganz andere hochbegabte Spieler, also es fehlt ja bei den Franzosen fast so eine Zwischengeneration. Sie haben die sehr alten wie Ribéry und so und dann sind ja, ich meine, überleg doch mal, Mbappé, Dembélé, die Jungs sind 18 und 20, ja?
Ja,
und
Wahnsinn.
Die kommen jetzt gerade erst, aber diese Zwischengeneration mit Ben Arfa und diesen ganzen Jungs, die ja auch hoch veranlagt waren, die haben sie einfach aus dem Weg geräumt, weil sie gesagt haben, das ist genau dieses Mentalitätsding, was wir nicht mehr wollen. Ich meine, ist Benzema ist doch überhaupt nicht mehr im Kader, oder?
Ja, momentan nicht, ne? War der nicht zwischenzeitlich raus wegen der, aber war es nicht eher, also war es nicht wegen des Videos, sondern eher wegen der Justizgeschichten drumherum, dass er deshalb gesagt hat, pass auf, du bleibst jetzt erstmal zu Hause, bis das geklärt ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob es darum ging, dass er moralisch so verwerflich gehandelt hat und deswegen nicht mitfahren durfte oder ob es darum ging, weil es gerade so tatsächlich Justiz Gassel gab. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, wer war denn nochmal der andere? Der Zwerg. Der hat doch den Zwerg erpresst. Wer war denn
Valbuena? Da?
Valbuena, so.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall spannende Länderspielpause gewesen.
Er hat den Zwerg erpresst. Ja.
Das hört sich fast an wie ein Beginn von einem Kinderlied.
Ja, ne? Ja. Irgendwie, genau. Fuck, du hast den Zwerg erpresst, gib ihn wieder. Ne, sowas halt.
So, ja.
Nein, aber was nehmen wir?
Ich sag dir, wenn die Franzosen jetzt noch so einen Typen wie Barthez im Tor haben, dann sind sie auf Jahre hinaus unschlagbar.
Ja.
Oder es ist.
Ja, aber aber jetzt sind wir ja schon wieder in Frankreich. Was glaubt ihr denn jetzt nach diesem 400 Millionen Einkaufsspektakel von Paris, aber auch einer sehr, sehr guten Leistung gegen Norwegen? Was passiert in den nächsten Wochen mit Julian Draxler, der extra nicht gewechselt ist?
Das ist wirklich so witzig, ne? Dass ausgerechnet der jetzt so zum Opfer dieses Transfer-Irrsinns wird. Vor allen Dingen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo er tatsächlich mal bei einem Verein gut spielt und gute Leistungen zeigt. Und das wiederum, um mal ein Fass aufzumachen, was aber ganz gut dazu passt. Wir, und das kann ich als Dortmunder natürlich zuvorderst sagen, wir moralisieren ja gerade sehr heftig und sagen, ja, was für eine Schweinerei, Dembele, da hat er so einen langfristigen Vertrag bei so einem Verein und wie kann man nur und Stolz der ganze Kram. Und das, natürlich ist es total scheiße, wenn ein Spieler sich von einem Verein wegstreikt, obwohl er noch so einen langen Vertrag hat. Aber bei Draxler zum Beispiel sieht man halt eben auch, dass dieses Pendel immer in zwei Richtungen schwingt. Die haben ihn auch mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der zeigt Top-Leistung und nach einem halben Jahr sagen sie dem ja, tschüss, das wird hier nichts mehr, weil wir haben jetzt einfach mal uns für 222 Millionen Neymar gekauft. Wo bleibt denn da der Anstand und die Moral und das Ehrgefühl? Also da muss man auch ehrlicherweise sagen, da lebt der Fußball den Spielern auch von Vereinsseite ja nicht unbedingt irgendwie das honorigste Verhalten vor, sodass man von allen Spielern, speziell wenn sie so jung sind, verlangen kann, dass sie nach einem Jahr bei einem Verein eine derartige Vereinstreue an den Tag legen, dass sie sich auf keinen Fall vorstellen können, zu wechseln, obwohl der FC Barcelona anklopft. Das mal nur so in den Raum geworfen.
Da sind wir doch aber tatsächlich gleich wieder bei Sebastian Rudi. Da wirst du aus Hoffenheim geholt und dann ist klar, ey, wir geben dir eine Chance, die Bayern locken ihn an, holen ihn dann quasi an die Isar und sagen, pass auf, du kannst hier spielen. Und was passiert 3 Wochen später, wird ein Franzose, den hier gar keiner kennt, für 41,5 Millionen gekauft und wird genau auf die Position ihm vor die Nase gesetzt. Was machst du denn da als Sebastian Rudi?
AfD also ist ja genau.
Das ist,
nein, aber es ist doch genau die gleiche
Geschichte. AfD wählen ist sowieso erstmal die Antwort auf alle Fragen.
Ja, sicher. Ne?
Heißen so. Die eigentlich NSAFD oder heißen die
NSAFD,
nur?
NSAFD, ne? Das ist die NSAFD. Ja, sicher. Ne? Neue, schöne Alternative für Deutschland. Ne?
Ja, so, Entschuldigung, wir haben uns
verfranst. Ja, Tatsache. Ist für Rudi natürlich auch ein Downer. Aber möglicherweise wird er sich trotzdem durchsetzen.
Ja, was wir ja schon am Anfang gesagt hatten. Große Chance.
Wisst ihr, was total kacke ist? Dass wir so gesprungen sind. Ich finde, dass wir Timo Werner noch nicht ausreichend gewürdigt haben.
Immer noch nicht.
Nee, weil ich...
Weil das ist das erste Mal in der Geschichte von Fußball-MML, dass wir gesprungen sind. Das muss uns doch auch mal passieren.
Und wisst ihr, was noch passiert ist bei diesem Länderspiel? Vielleicht gehen wir noch einmal ganz kurz dahin zurück. Ich finde, dass Antonio Rüdiger sich mal ganz kurz als Alternative zu Jérôme Boateng zumindest mal als wirklich extrem sicheres Backup empfohlen hat. Und zwar nicht nur hinten, sondern auch im Spielaufbau. Also wie der in Stuttgart gespielt...
AFB, Alternative für Boateng.
Ja, Gauland zumindest ist nicht aufgefallen, dass da ein anderer auf dem Platz steht.
Der Gauland ist der mit dem Nachbarn, ne?
Der Gauland ist der mit dem Nachbarn und der Hundekrawatte.
Das ist der tatsächlich, der ja ein Seegrundstück in Potsdam hat und deswegen ganz doll Angst davor hat, dass Boateng wirklich über Wasser gehen kann.
Oder Rüdiger demnächst zu ihm zieht. Oder?
Ja, aber bei Gauland ist es doch klar, ich meine, Rüdiger, das hört sich wenigstens irgendwie noch an nach Kessel, ne?
Absolut.
Naja. Ja. Aber sag doch mal, Mike, du hattest doch jetzt eine These. Ich liebe ja deine Thesen, ich höre immer so gerne zu.
Ja, aber deswegen lasst ihr mich ja auch immer nur 20 Sekunden reden und dann grätscht einer
dazwischen.
Ja, bevor
du dich wieder verzettelst und das dann plötzlich volksverhetzend wird oder justiziabel.
Nein, ich wollte nur, also Rüdiger, den Punkt habe ich gemacht, der hat mir ausgesprochen gut gefallen in dem Spiel. Und viele haben gut gespielt, Özil hat ein tolles Spiel gemacht, mindestens mal in der ersten Halbzeit. Aber ich wollte zumindest einmal darauf hinweisen, dass so ein Stürmer wie Timo Werner, den hat man schon lange nicht mehr gesehen. Was der kann, und zwar sowohl mit dem Ball als vor allem aber auch ohne den Ball, ist einfach wirklich großartig. Also dieses ständige sich bewegen, dieses ständige quasi kreuz und quer laufen, kreuzen, immer in Bewegung sein, das hat Jogi Löw ja schon angesprochen. Ich finde aber auch, dass seine Qualitäten wirklich auch den Ball abzuschirmen, den Ball halten zu können, auch sozusagen in den Mann sich reinzudrücken und trotzdem den Ball abzuschirmen und ihn zu halten. Das sind so unfassbar viele Qualitäten, die der hat. Dann diesen Instinkt zum Tor zu gehen, sofort abzuziehen, aus der Drehung genau zu wissen, wo das Tor ist. Also wirklich, wirklich schon lange keinen so guten deutschen Stürmer mehr gesehen
Tatsache,
wie Timo
ja.
Werner.
Wirklich. Muss man echt sagen.
Jetzt können diese Scheißrufe auch mal irgendwie alle aufhören.
Ja, die könnten übrigens auch aufhören, wenn er ein schlechter Spieler wäre, ne? Nur mal am Rande. Tja.
Aber schön dann immer irgendwie zum Robert-Enke-Gedächtnistag was posten.
Ja, genau.
Aber man, nein, das machen die Menschen nicht. Aber die, auf jeden Fall, was aber auch wieder gezeigt hat, dieses Spiel, wenn wir jetzt schon da vorne wieder sind bei Werner, was auch ein Thomas Müller spielen kann, wenn man ihm das Vertrauen ausspricht. Also es war ja auch wieder, es war ja der Thomas Müller, den man sehr gerne in seiner Mannschaft hat, ne? Der da als Freigeist eben auf dem Papier rechts außen beginnt, aber dann natürlich eine hängende Spitze, eine querende Spitze, plötzlich Mittelstürmer spielt, dann links auftaucht, dann plötzlich wieder auf der 10. Das ist ja genau das Spiel. Also du brauchst ja auch mal diesen alten Begriff von Lucien Favre zu benutzen, diese Polyvalenz, die haben die vier ja alle da vorne.
Ja.
Und da brauchst du jemanden wie Müller. Die Frage ist halt nur, ist halt der DFB oder beziehungsweise ist die deutsche Nationalmannschaft nicht gänzlich eine andere Mannschaft und ein anderes Umfeld als Bayern München, weil Löw sich eben in dieser Taktung oder im Hinblick auf ein Turnier natürlich auch Experimente leisten kann, während natürlich ein Carlo Ancelotti sagt, ja, pass auf, wir sind jetzt hier mitten im Wettbewerb, Woche für Woche, englische Woche fangen jetzt an, ich kann es einfach nicht gebrauchen, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht.
Ja, klar, der Druck ist natürlich ein ganz anderer. Das ist ja unstrittig. Du hast halt den Dauerdruck in der Bundesliga. Du kannst ja eigentlich auch bei der Presselandschaft in München noch nicht mal mit 6 Punkten Vorsprung ein Unentschieden leisten. Also wann soll man dieses vermeintliche Experiment mal eingehen, wenn man selber schon nicht ganz dran glaubt? Also von daher, das stimmt natürlich. Und die Nationalmannschaft ist dahingehend schon eine ziemliche Wohlfühloase und du kommst halt auch als Platzhirsch dahin. Also jetzt in Gestalt von Thomas Müller. Und du genießt das hundertprozentige Vertrauen und dann kannst du dich da mal so ein bisschen ausspielen.
Zumal Bayern nur 6 Punkte auf Platz 18 natürlich auch eine totale Enttäuschung ist.
Tja, so.
So.
Ich wollte. Hey, jetzt recyceln wir gegenseitig unsere eigenen Witze.
Ja. Wir geben den einfach mal alle so in die Runde.
Ja, das ist jeder in Berlin, ist mal werden die vor die Tonne gestellt. Hier in Hamburg werden die schön recycelt und wieder angeboten.
Ja.
Da kommt noch, wird nochmal Käse drüber geraspelt und dann wird das nochmal. Dann wird das nochmal frisch angeboten. Da sagt man hier, das ist so lecker.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich an diesem Witz beteiligt war.
Ich sehe, auch schön. Ich sehe übrigens gerade, dass der HSV gerade bei Google Anzeigen geschaltet hat, dass er gegen RB Leipzig am Freitag klar gewonnen hat.
Wirklich?
Deutlich. Gewinnt das Duell, so, okay. Gewinnt das so, Duell gegen RB Leipzig deutlich.
Ja. Lustig übrigens.
Gerade hier bei Google
ja,
gesehen.
Ja, muss ich mal voll gucken an. Du, Helmpeter hat auch schon ein entsprechendes Video veröffentlicht. Du. Jetzt ganz nah in der Champions League, du. Ne? Ja, die Schale, das ist jetzt nur noch eine Formsache. Du, ja sicher. Ich habe immer an alle geglaubt. Helmpeter hat gestern ein Selfie gemacht, zusammen mit Olaf Jansen, dem Trainer vom FC St. Pauli.
Oh.
Ja, das ist.
Hat er den verwechselt?
Nee.
Mit Marcel Jansen?
Nee, schön mit Olaf Jansen. Ja, der Helmpeter, du, der reicht die Hand. Das ist der Heiner Geißler des Weltfußballs. Ich bin Schlichter. Ja, ich bin Helmpeter, ich bin Schlichter. Also, ich bin ganz Schlichter.
Ist quasi die Schweiz sozusagen. Ist die Schweiz des Fußballs.
Genau. Die Schweiz. Da kommt ja auch Toblerone her. Hier gerade auf dem Laufband. Diese Süßigkeit, diese großartige Süßigkeit aus dem Land des Matterhorns.
Vielleicht kann Helmpeter ja auch noch den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA irgendwie entzerren und vielleicht
mal
da vermitteln.
Leute, Raute im Herzen, jetzt müssen wir euch mal einkriegen. Hier müssen wir alle an einem Strang ziehen. Du. Der Kühne hat 40 Millionen investiert. Wofür? Noch nicht mal eine Bombe vom HSV. Noch nicht mal. Ja, komm, egal. So, wo waren wir?
Beim Momentum
der Woche.
sind wir ja immer. Nein, wollen wir? Also, was natürlich toll wäre, wenn wir jetzt natürlich so ein bisschen noch einen Ausblick wagen auf das, was jetzt quasi kommt.
Ja,
demnächst.
HSV
ja. Ist ja bald schon wieder Bundesliga. Also fangen wir doch mit Freitag an. HSV
ja.
Gegen Leipzig.
Ich sag das jetzt mal ganz dreist, die gewinnen. HSV gewinnt gegen Leipzig und dann ist was los.
Und keiner sieht's, weil es bei Eurosport übertragen wird.
Wie sagte irgendjemand, der HSV ist so ein bisschen wie einer, der nur pinkeln kann, wenn keiner zuguckt, ne? Und deshalb war das mit Eurosport und dem Senderausfall auch so gut dann funktioniert. Das hat es keiner gesehen und da konnte es auch mal entspannt gewinnen. Ja.
Das ist ein gutes Mittel,
oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Geisterspiele, HSV trägt künftig nur noch Geisterspiele aus, weil sie einfach ohne den Druck der Zuschauer einfach besser funktionieren.
Sie haben doch all die Jahre Geisterspiele ausgetragen, weil dauernd das Abstiegsgespenst auf der Tribüne saß.
Oh. Nee, das war Kühne. Der ist ja ein bisschen blass.
In seinem Ku Klux Klan Outfit.
Richtig.
Oder die Zuschauer schon nach 40 Minuten beim Stand von 0-3 gegangen sind.
Ja, oder so.
Ja.
Da nein, aber ich halte übrigens dagegen. Ich sage, Timo Werner, wie man so schön sagt, konserviert seine Form und schießt 2 Tore gegen den HSV.
Ja.
Und der neue, der Junge, der sich jetzt auf Leipzig konzentrieren kann das nächste Jahr, weil er aus der französischen U21 geflogen ist, wegen Streitigkeiten in der Kabine mit dem Coach, der macht auch noch eins. Augustin oder wie er heißt.
Ah, das ist mir entgangen. Was war da denn schon wieder?
Nee, der wurde in der Halbzeit ausgewechselt im Frankreich-Spiel U21 und hat mit dem Trainer irgendwie, gab es da verbale Auseinandersetzungen. Der Trainer gesagt, pass auf, wir haben hier einen klaren Regelkanon, wir haben das abgesprochen und Augustin bewegt sich außerhalb dieses Kanons und deswegen ist er für mich jetzt erstmal Geschichte in meinem Kader und dann hat die Fußballbild ja auch gesagt, super, dann kann er sich jetzt endlich mal auf Leipzig
gucken. Siehste, aber da haben wir schon wieder, da die Franzosen, die jungen Franzosen und die Moral, ne? Patsch.
Moral hast du gerade noch angesprochen.
Ja, richtig.
Ne? Ja, vielleicht ist das der Schwachpunkt für die WM.
Ja, das meine ich ja.
Nein, aber auf jeden Fall, die Leipziger, die haben sich so stark, die haben sich wirklich so gut punktuell verstärkt. Ich finde, sie sind tatsächlich noch ein bisschen besser als letzte Saison, wenn sie jetzt mal ins Laufen kommen. Ich glaube tatsächlich, ich sag mal 3-1.
Jetzt haben sie ja mit Kampel auch noch jemanden geholt, der ja eigentlich nicht ins Altersgefüge gepasst, ne? Also
der erste
ist 27 oder wie alt ist der? Und er ist älter als 24. Also mit 27 ist er definitiv älter als 24.
Ja. Kampel?
Kampel.
26?
Haben wir 26?
24,
26. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja.
Der ja auch schon in Dortmund und in Leverkusen gespielt hat und davor in Salzburg, richtig?
Richtig, genau.
Ja, und deswegen ja den ganzen Fußball ja tut. Sie wollten ihn ja deshalb haben, weil er den Fußball Leipzig schon verinnerlicht hat, weil er ja unter Roger Schmidt bei RB, also bei Red, nee, ich komme mal halt durcheinander, bei Red Bull Salzburg schon gespielt hat und dann ja quasi auch unter Roger Schmidt in Leverkusen gespielt hat, der ja eine ähnliche Spielphilosophie verfolgt hat, die er mit rübergebracht hat aus Salzburg. Also Kampel hat diesen Fußball, den du für Leipzig können musst, der immer so ein bisschen ähnlich, wie man auch, wenn man in Dortmund neu ankommt, der immer so eine Zeit lang braucht, so eine Gewöhnungszeit quasi, den hat er schon verinnerlicht. Und deswegen haben sie ihn halt geholt, weil er direkt helfen kann. Ne?
Ja.
Heißt das gar nicht Rasenball Salzburg?
Nein.
Komischerweise nicht, aber beide Vereine haben nichts miteinander zu tun, Mike. Ich weiß nicht, wie du jetzt darauf kommst.
Da frage ich mich allerdings auch, Mike. Da frage ich mich auch ganz ehrlich, was du da teilweise für absonderliche Connections
herstellst. Das ist doch linke Hetze.
Ja, das ist doch schon wieder, das hast du doch im Kopfverlag, hast du das doch. Du hast doch wieder dieses Buch vom Kopfverlag, hast du doch bei dir auf dem Nachttisch liegen und
Ist da auch das mit dem siebten, mit Building
Nummer 7? Ja, mit Gebäude Nummer 7, selbstverständlich. Nein. Natürlich.
So, lass mal gucken, wer denn auch schon mal eine Google-Anzeige schalten kann, dass er klar das Duell zum Beispiel gegen den FC Bayern gewonnen hat. Die TSG Hoffenheim. Das wird aber, glaube ich, ein geiles Spiel, oder?
Glaub schon. Also
ja, vor allen Dingen, weil Nagelsmann sich ja jetzt aufs Spiel konzentrieren kann, seitdem er sich bei Facebook und bei Instagram abmelden musste. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, ich habe heute das so gelesen, dass es irgendwie Unstimmigkeiten gab über die Social-Media-Strategien von Vereinen und Trainer oder so. Und dann hat er...
Er hat irgendwie ein Kürzel benutzt, JB, wo ich aber nicht weiß, was das eigentlich bedeuten
Julian
soll.
Julian Bagelsmann oder was?
Ja,
er wollte,
und das
wollte
hat, da, gab's, so da hat irgendwie eine Firma sich gemeldet, die das auch verwendet und hat gesagt, lass gut sein, ja, und jetzt muss er halt gucken, wie er seine Matchpläne irgendwie...
Okay.
Quasi JB, offline.
Wieso
die Scheiße ist
das
ja, die Scheiße ist, wenn du bei Facebook nicht mehr bist, kannst du gar nicht bei Tinder sein, ne?
Was? Wie?
Ist das nicht so?
Was? Doch.
Weiß ich nicht.
Ja, ich bin nicht bei Tinder, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist.
Ne? Nein, also du kannst.
Jetzt kommt hier der Experte.
Wie, du kannst Lukas, nicht? Du kannst nicht bei Tinder sein, ohne bei Facebook zu sein?
Also soweit ich Tinder irgendwann mal verstanden habe, sitzt Tinder doch auf deinem Facebook-Profil drauf, wie ein Vampir. Also wie
ist
so ein,
das so?
Ich glaube, dein Facebook-Profil ist der Wirt,
ja,
und Tinder ist sozusagen der Virus.
Ja, aber Moment mal, nee, den Virus holst du dir ja erst nach dem Date. Ja,
ich bin so froh, dass das mittlerweile klappt, dass wir wirklich so eingespielt sind, dass ich dir dann die Vorlagen auch direkt, ich wusste ja, dass du sagst, ich freue mich
natürlich
gerade hier in Berlin.
Ja, sehr gut, ich danke dir für
die schöne Vorlage.
Sehr gut. Nein, aber jetzt mal, ja, aber das ist doch Quatsch, also wenn sich Tinder auf mein Facebook-Profil draufsetzt und das heißt, ich melde mich neu bei Tinder an und die sehen mich, die mich von Facebook kennen, dann wissen sie doch schon, dass ich eine einzige Enttäuschung bin. Wie kann ich denn dann Leuten bei Tinder nochmal ganz neu was vormachen?
Tja,
ja,
frag das mal hier die Haxenbrüder oder
komm, Bayern gegen Hoffenheim, wer wischt da wen weg, wer gewinnt, was machen wir da, was passiert? Julian Nagelsmann offline gegen Carlo Ancelotti, der gar nicht weiß, der ja mit Uli Hoeneß zusammen in einem Raum ohne Fenster und ohne Computer sitzt.
Ja. Selbstverständlich bei einem Teller Nudeln. Ich sag mal, es ist ein 2-2. Es wird ein 2-2. Hoffenheim gegen Bayern wird ein 2-2 und ein wirklich geiles Spiel. Wann ist denn das? Wann ist das?
Am Samstag bei Sky, Topspiel um 18:30.
Ja.
Wir haben übrigens, fällt mir gerade ein, wo du gerade Teller Nudeln sagst, ja, ne? Wir haben überhaupt noch nicht über Thomas Tuchel geredet.
Ja, Thomas Tuchel, der jetzt Modeblogger ist in New York. wirklich, der sei ja, der hat ja fürs Zeitmagazin, hat er ja so eine Modestrecke in New York gemacht.
Nein.
Was denn?
Nein. Zeitmagazin Mann.
Okay, ja, da muss man es doch nochmal draufschreiben, ne? Und da sah er und dann ist er ja in so einem langen schwarzen Mantel als, sagen wir mal, asketischer Typ, der er ist. Und er sieht ja wirklich aus wie der Vollstrecker von Donnerlippchen, ne? Also ich hätte da zieh da diesen Zylinder mal auf. Setz mal hier, ich habe dir einen Zylinder mitgebracht und gleich kommt noch Dr. Klinker Emden und der Prominente im Sack. Und
aber er sah ein bisschen aus wie Neo auch aus der Matrix, nur hätte halt weder die blaue oder die rote Kapsel gegessen, weil sie beide zu viele Kalorien haben.
Genau. Der hätte sich erst vergewissert, dass die Hülle glutenfrei ist. hat er irgendwas Interessantes erzählt in dem Interview?
Und da ist jetzt der Punkt, dass ich gar nicht weiß, wie kauft man eigentlich Zeit Mann, weil ich mir nämlich die Zeit gekauft hatte, weil ich dachte, es ist eine Beilage in der Zeit.
Nein, das ist ja ein selbstständiges Magazin.
Okay. Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Da muss ich morgen
Ich darf aber vertraglich das gar nicht lesen.
Ja, richtig. Du bist ja Welt.
Ja, eben.
Ne?
Der Weltautor.
Der Weltautor, ne?
Aber was ich interessant fand, war der Punkt, der ja auch dann durch die Gazetten gegangen ist und zitiert worden ist. Dieser Satz von seiner Frau mit, du bist in 20 Minuten wieder zu Hause, als er den Termin bei Zork und Watzke hatte und dachte, er wird nochmal kurz dafür abgefeiert, irgendwie, dass er jetzt zwei erfolgreiche Jahre in Dortmund geholt hat.
Ja.
Das finde ich insofern interessant, weil ja, glaube ich, jedem klar war, als irgendwie durchsickerte, da ist heute ein Termin, war doch eigentlich jedem Fußballfan und Interessierten und irgendwie der Halbinsider und möglicherweise Journalisten dann auch irgendwie klar, das ist jetzt das Kündigungsgespräch und in einer Stunde kriegen wir eine Ad-Hoc-Meldung, dass Thomas Tuchel nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ist.
Ja, und Tuchel wiederum dachte, er kriegt jetzt noch ein Drei-Gänge-Menü. Das wiederum dachte seine Frau auch und deswegen meinte ich ja, du bist in 20 Minuten wieder zurück.
Schöne Idee.
Ja. Thomas, wie lange wird das schon dauern bei dir?
Aber ich stelle mir das vor, wie die wirklich in diesem ominösen Hinterzimmer, in diesem Möbelhaus waren und Watzke dann die ganze Zeit diese Dorade aß, während Tuchel einfach nur da saß und ein Glas Wasser getrunken hat. Also genau so muss das ja irgendwie abgelaufen
sein. Nein, es war nicht in einem Hotel, es war in einem Hotel. Es war ein Konferenz.
Ja, das war in dem Bombenhotel.
Im Bombenhotel.
Im Larivé. Ich habe da auch mal gepennt. Im letzten Jahr.
Ich kenne übrigens die Geschichte. Das hieß ja mal anders, ne? Hieß das nicht mal Pullman?
Nee, das ist ein anderes.
Ach, das ist ein anderes. Die sind jetzt wirklich mehr.
Aber eines ist sicher, die französische Nationalmannschaft wäre in dem Bus noch sitzen geblieben.
Ich habe mal eye-witnessed, wie man in England sagt. Ich war Augenzeuge, als 2002 Borussia Dortmund kurz davor war, im Spiel, glaube ich, gegen Werder Bremen deutscher Meister zu werden, im letzten Spiel. Und war dann und da wohnten sie nämlich noch bei Pullman in dem Hotel und die Spieler machten sich so langsam bereit und waren irgendwie relativ nervös alle und liefen da auf und ab und so weiter und so fort. Und irgendwann kam ein Mercedes SEC vorgefahren, auf dem Beifahrersitz Marius Müller-Westernhagen.
Geil.
Der dann die Scheibe,
also wegen des Autos jetzt.
Dann die Scheibe runterdrehte, so elektrisch, und zu Ich glaube, Jürgen Kohler sagte, beugte sich so über, zu, über seinen Fahrer rüber und sagte nur, Jürgen, ich weiß, wie das ist. Fuhr, machte die Scheibe wieder hoch und fuhr weiter. Und ich dachte, okay, was weiß denn, wie oft ist Jürgen,
wie viele Spiele hat Marius Müller-Westernhagen denn für den BVB gemacht?
Wie oft ist er deutscher Meister geworden?
Ja.
Jürgen, ich weiß, wie das ist.
Jürgen, ich weiß, wie das ist.
Er hat ja auch zu ihm, er hat ja zu ihm gesagt, Jürgen, ich bin so froh, dass ich kein Decker bin.
Genau, sehr gut. Großartig, ne?
Vor allem
schöne Geschichte.
Ist der SEC oder beziehungsweise wie er auch unter Gangstern heißt, der Setsch, ist das nicht das Auto aus Bang Boom Bang, was Ralf Richter unbedingt haben
will? Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt der große Knaller. Deswegen muss ich auch jetzt gleich los, weil genau dieses Auto werde ich gleich in Empfang nehmen.
Nein.
Das ist kein
Witz. Du kaufst den Setsch?
Ja.
Wow, wie geil, ey.
Ja.
Also einen alten.
Die geilste Ludenkarre von ganz Bottrop.
Selbstverständlich. Hat die auch alle hier mal Bescheid wissen.
Aber das passt ja zu dir auch.
Sheriff in der Stadt, ja, selbstverständlich.
Hamburg, deine Perlen.
Ganz genau.
Hamburg, Setsch deine Perlen. Setsch in the City.
Ja.
Ne? Setsch and the City. Guck mal, da haben wir doch mal jetzt hier auch noch was Profundes heute erfahren, dass Micky Beisenherz los muss, weil er sich einen Mercedes SEC kauft.
Ja, weil ich habe meine Agentur eine Umfrage machen lassen, ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellen lassen. Und dann hat es ergeben, dass ich für den allgemeinen TV- und Radiokonsumenten als zu seriös rüberkomme. Und da haben die gesagt, was können wir machen, um ihn so ein bisschen runter zu ludifizieren.
Ja.
Und dann haben die zusammengelegt und haben gesagt, der kriegt jetzt einen Setsch und dann passt er da auch wieder.
Vielleicht können wir dir die Szene mit Marius Müller-Westernhagen mal nachspielen. Dann. Ich bin dein Fahrer und du machst Marius.
Kohler, ich weiß, wie das ist.
Herrlich.
Und dann geht die Scheibe wieder hoch. Ja. Toll, ist das nicht herrlich?
Lukas, bist du noch da?
Ja, ich
Lukas ist euch da auch ein Kollege.
Ich höre euch beiden gespannt zu.
Ja, nee.
Weil ich das immer, guck mal, ihr seid ja wirklich auch nochmal eine andere Generation. Ich mag das, dass das alles so Hand in Hand geht bei euch. Und ich kann dem einfach ein bisschen zugucken.
Ja, du musst von den Alten lernen.
Ich habe ja keinen Zivildienst gemacht.
Ja, das haben wir gemerkt.
Ich finde es jetzt mal ganz gut, dass ich das so ein bisschen nachholen kann.
Wie frech du gegenüber den alten Männern hier bist, ne?
Wir sind ja sowieso in der Phase, Bundestagswahl ist ja bald, da rücken die Alten ja sowieso wieder in den Fokus. Ja,
genau. Das habe ich gestern noch gedacht. Ey, letzte Rede von Lammert. Aber nicht traurig sein, dafür kriegen wir Gauland.
Aber übrigens, Lammert, wenn man mal kurz politisch werden kann, was für ein großer Verlust für die deutsche Demokratie
Tatsache. Und
das Parlamentswesen.
Der Fritz von Ton und Taxis ist Bundestag.
Genau, richtig.
Das ist schön.
Richtig. Ja, Wahnsinn, ne?
Das wäre also lustig, wenn Lammert so sein würde. Guck mal, da hinten, da sitzt der
Angela Merkel, die große Flüchtlingskanzlerin. Und da hat sie 2015 das Tor stand sperrangelweit offen. Und,
ne, so halt. Aber es ist wieder Söder, ne? Ist schon wieder die ganze Haltung von Söder dahinter.
Der Gysi, ein Tausendsasser.
Der Gysi, der Tausendsasser, kommt über ganz links, kommt er.
Ne? Also jetzt wirklich aber 90er-Jahre-Radio-Comedy.
Finde ich
ne?
auch.
Oder?
Bin ich froh, dass wir heute nicht so gesprungen sind.
Ich finde, wir sollten mal live auftreten. Wie findet ihr das?
Ja, ich bin da total dagegen. Da bin ich wie Steely Dan. Also ich bin gut im Studio, aber live möchte ich auf keinen Fall auftreten. Ja, aber man merkt halt ein bisschen, das ist wirklich so ein bisschen wie Privatradio jetzt gerade, irgendwie, weil es an Substanz fehlt, weil kein Spieltag war, muss ich mir mit halbgaren 90s-Parodien, muss ich uns hier alle so ein bisschen über Wasser halten. Merkst du es?
Wir waren ja mitten im Tippen und ich denke, wir tippen jetzt durch, weil wir wollen ja gar nicht so.
Wir wollen doch nicht jedes Spielergebnis haben.
Ich muss
auch gleich los.
Ja, weil du den Setsch kaufen musst.
Ja, sicher.
Interessanterweise spielt, das ist mal ein interessantes Duell, Wolfsburg gegen Hannover 96.
Da.
Oder?
Da merkst du, wie ich mit der Zunge schnalze. Ja gut, die Vorzeichen sind natürlich in diesem Nordderby schon so, dass man... Also sagen wir es mal so, vor allen Dingen, es ist ja für keinen ist die Reise irgendwie ein Gewinn. Ne? Also das muss man schon mal sagen.
Der Gewinner dieses Spiels ist immer Eintracht Braunschweig.
Richtig.
Das ist einfach so.
Meinst du, weil die sich gegenseitig so weit auf die Fresse hauen,
das ist so
dass Braunschweig-Fans sich einfach freuen. Ne?
Aber ich denke, dass Hannover so ein bisschen wie Paderborn damals die ersten Spiele alle gewinnt und dann absagt. Also die gewinnen eindeutig auch gegen
Ja, das denke ich auch.
Gegen Wolfsburg.
Ja. So, aber in Wolfsburg?
1-0, 2-1.
Mhm. Ja, ich denke auch.
Haneck macht zwei Tore, weil es sind ja die Wochen der Ex-Stuttgarter.
Ja.
So, der neue deutsche Fußballmeister, der BVB, spielt in Freiburg.
Haben wir immer gut gegen ausgesehen. Das wird auch dieses Mal so sein. Hier in Deutschland, in Hamburg, sind es dann 13 Grad am Wochenende. Nur in Freiburg sind es 38 Grad und Sonne, wie immer. Borussia Dortmund gewinnt 3-1.
Ich glaube, das
vor allen Dingen, und ja, vor allen Dingen, weil, entschuldige, Mike, und weil der Fußball immer noch die besten Geschichten schreibt, wird ausgerechnet Maximilian Philipp in der 87. Minute das 2-1 schießen.
Ausgerechnet
und dann möchte ich die Pressekonferenz von Christian Streich sehen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Hallo.
Und ich
glaubt ihr das? Ich glaube das übrigens wirklich. Also ich glaube das so lange, bis sie dann wieder 10 Punkte hinter den Bayern liegen. Aber so lange glaube ich, dass Dortmund Meister wird.
Ich habe wirklich, was diese Saison angeht, ein sehr, sehr gutes Gefühl, was Borussia Dortmund angeht. Zum einen, weil ich glaube, dass der FC Bayern insgesamt nochmal eine relativ schwache Saison spielen wird. Relativ ist ja, ne? Beim FC Bayern, jetzt pass auf, relativ. Aber die Dortmunder machen einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, dass sie durch den Weggang von Tuchel ein bisschen an taktischer Flexibilität eingebüßt haben. Aber sie haben unter Bosch dafür insgesamt wieder etwas mehr Spaß und Lebendigkeit und Freiheitsliebe. Und ich finde auch, dass der Weggang von Dembele kompensiert werden kann. Und zwar durch Pulisic und halt eben durch Jarmolenko, der nochmal ein ganz anderer Typ ist und der, wie ich glaube, sehr gut zum Verein passt.
Lukas?
Ja, das haben wir ja tatsächlich letzte Woche ähnlich schon besprochen. Ich denke aber.
Ja, danke. Dann war das jetzt alles langweilig, ne?
Entschuldige, aber es gehört doch zum ganzen Narrativ eurer Senilität, dass ihr immer alles doppelt erzählt.
Ja, weil wir ja alt sind. Richtig. Wohin mit Opa? Ne?
Genau. Ja. So. Mitten in Deutschland.
Ich finde übrigens, weil du gerade wieder mal eine schlechte Saison wird der FC Bayern spielen, sondern so ähnlich.
Ja, für ihre Verhältnisse wird es noch eine schlechte Saison. Man hätte ja sich auch in der letzten Saison schon gewünscht, dass ein Verein in dieses kleine Stärkevakuum einbricht und da dann halt sich ausbreitet. Aber der FC Schalke hat die ersten 5 Spieltage verloren und dann auch die letzten 29 sich dann nur noch daran erinnert, dass sie der FC Schalke sind. Und Leipzig fehlte es dann doch noch ein bisschen. Dortmund hatte genügend eigene Probleme und natürlich auch ein komplettes. Man vergisst ja auch, die haben ja gerade in der letzten Saison sich erstmal wieder komplett neu aufstellen müssen. Ja. Das war ja eigentlich die. Ja, es gibt eigentlich gibt es ja beim BVB nur noch Übergangssaisons, oder?
Also ja, wobei ja ich glaube, in dieser
nach der Übergangssaison.
Aber ich glaube, in dieser sind sie schon sehr, sehr gefestigt. Zumindest die beiden Spiele haben da ja einiges, wir haben da schon drüber geredet, einiges erkennen lassen. Das Interessante wird übrigens sein, und da lass uns nochmal switchen zu Hoffenheim gegen Bayern, weil das ja tatsächlich, ich habe ja immer gesagt, die Tabelle hat schon am ersten Spieltag Aussagekraft, aber das Spiel wird ja tatsächlich auch das sein, wo die Bayern wirklich auf einen Top-Gegner treffen.
Die sogenannte Standortbestimmung, sagt man doch immer so, ne? Wenn man bei der ARD arbeitet.
Richtig, ja. Ja,
okay.
Die Standortbestimmung. Da werden wir aber vielleicht zum ersten Mal wirklich sehen, wie Bayern mit einer Drucksituation umgeht.
So.
Wie, das war's schon?
Ja. 60 Minuten sind um. Ich mache das wie Neymar mit seiner Klausel. Wenn er bis zum 31. Juli noch bleibt, also 26 Millionen sind jetzt auch fällig vom Fußball MML. Ne? Oder ich sage alternativ, ich mache euch die Alice Weidel. Ne? Ich gehe. Die Scheiße trage ich nicht länger mit hier.
Warte, dann muss ich die Slomka machen.
Du bist der Veto-Slomka.
Ist das jetzt Ihr Ernst?
Ja, hier mit der, also da, ich habe mich sowas von ungerecht behandelt gefühlt. Und wenn ich mich jetzt hier teilweise schon von Andrea Scheuer dann schon, also dann muss ich sagen, hat das auch hier mit Demokratie im eigentlichen Sinne nichts Scheuer mehr zu tun. Ich muss los, der Setz wartet, ne? Versteht ihr? Es gibt eben auch Dinge, die sind wichtiger auf dieser Welt. Es geht halt eben nicht nur um Fußball und Geld. Und solche Dinge. So, es geht auch teilweise darum, dass man Mercedes SEC abholt.
Sie hörten aus der Reihe Erste Weltprobleme heute der Setsch von Micky Beisenherz.
Shampoos bei Sie und seine Probleme. So, wenn ihr was davon haben wollt, einen von euch beiden werde ich als Ersten umfahren. Oder werde ich lachen. Lachen werde ich.
Ja. Gott, oh Gott. Der macht man aber auch einiges
also Shampoos bei, Sie verstehen noch. Campus bei, Sie hätte ich nicht verstanden. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon länger. Aber ja, weiß ich auch nicht. Jetzt ist er weg. Jetzt können wir auch aufhören, endlich aufhören, über Borussia Dortmund zu sprechen. Dann, ich möchte. Es reicht mir, ey. Also pass auf, absolutes Topspiel, weil ich jetzt auch mal darf. Absolutes Topspiel ist natürlich Sonntag 15:30 Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ja, da treffen nochmal die großen Vereine der Bundesliga aufeinander. Da würde ich ganz kurz mal sagen, Hertha muss gewinnen, gewinnt 2-1, so wie immer. Wenn Bremen kommt, wird es ein schönes Spiel. Und den Rest lassen wir jetzt einfach, oder? Die Leute wissen ja, was ansteht.
Weißt du, was wir beim nächsten Mal machen? Wir könnten sowas wie Chatroulette machen. Wir werden einfach so eine Kategorie haben, wo wir, irgendwie Chatroulette kennst ja, ne? Irgendwie drückst irgendwie drauf und dann kommen die nackten Tatsachen über einen Bundesliga-Verein, der sozusagen dann willkürlich uns zugelost wird.
Das wäre toll, dann könnte man endlich mal auch über Mainz 05 sprechen, ja. Oder über Eintracht Frankfurt.
Absolut.
So. Oder Eintracht Frankfurt, spielt am Wochenende dann gegen
Borussia Mönchengladbach.
Ja, das ist doch auch ein tolles Spiel. Boateng spielt, ne, der Borussia Mönchengladbach hat super eingekauft. Das ist auch ein super Spiel.
Es sind sowieso super Spiele und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass die Bundesliga wieder am Start ist. Würde ich mal sagen. Du bist happy, weil Hertha gewinnt. Ich bin happy, weil wir uns wieder dann doch zusammengefunden haben und eine Folge MML aufgenommen haben. Verweise nochmal darauf, dass wir natürlich zu abonnieren sind und zwar, wie gesagt, jetzt bei Spotify neu, aber natürlich nach wie vor auch bei iTunes und diesen ganzen Podcast-Aggregatoren, egal ob Android oder iPhone. Auf Soundcloud sind wir zu sehen und wir wollen natürlich auch, wenn ihr Bock habt, mit euch twittern, @FußballMML. Das Ganze gibt es auch als Instagram und als Facebook-Account. Also genügend Möglichkeiten, um irgendwann hier daraus auch mal den ersten interaktiven Podcast zu machen, oder? Was hältst du davon?
Unbedingt.
Weißt du übrigens, dass es gibt einen Tweet und zwar von Hans Rosch, das wollte ich zum Schluss noch erzählen. Hans_Rosch bei Twitter hat geschrieben, Schulz ist FC Köln-Fan, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fußball MML, bitte übernehmen Sie. #PrinzCharles, #DeineWahl. So, und jetzt kommt's. Dieser Hans Rosch ist Wahlkämpfer für connect17.de. die PR für die JU Sachsen machen, so interpretiere ich das jetzt mal. So, pass auf, jetzt geht noch weiter. So, und dann haben das geliked, das, was ich gerade vorgelesen habe, also Connect 17 dann wieder, das so ein CDU-Support-Ding und so weiter und so fort. Und zum Beispiel Markus Schüttler ist Europäer und Christdemokrat in der CDU, Westfale im badischen Exil und @spd.de, Tweets aus der Parteizentrale der SPD, auf spd.de. Das heißt, sowohl die Sozen als auch die Schwatten haben diesen Tweet geliked und uns quasi damit beauftragt, dass wir Stellung nehmen zur Frage, ob das in Ordnung ist, dass Schulz FC Köln-Fan ist.
Ja, das lassen wir mal offen. Das können wir jetzt wunderbar in die nächste Woche hineinstellen. Und wir können auch schon mal ankündigen, dass wir natürlich zum 24. September Fußball MML der Bundestagswahlkampf-Podcast sein werden. Nur für euch, wir kriegen das schon irgendwie so gedreht, ja, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen,
ja.
Mit quasi der Moralinstanz Micky Beisenherz und das wird wunderbar, da freue ich mich sehr drauf. Abschließend, also ich bin jetzt auch fertig, ich bin hierher gehetzt vom Weltgebäude in der Axel Springer Straße. Jetzt würde ich sagen,
du willst nicht mehr, ich merke das schon, ja, ist ja schon, ist ja gut.
Von mir aus war es das, ja. Nein, ich muss, mein Freund, ich habe um 19:30 immer selbst Fußball auf dem Mittwoch.
Ja, oh Gott.
Gut.
Lukas Vogelsang, so. Der rechte Läufer der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Kann man danke, ja auch mal erwähnen.
Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist das zweite Mal nach vier Monaten Verletzungspause. Es hat mir großen Spaß gemacht, wie immer, Mike. Nächste Woche komme ich dich mal in Hamburg besuchen. Dann bist du zu zweit und Micky ist ja in L.A. Das kriegen genau, wir hin.
Mit seinem Setsch in L.A.
Ja.
Ey, das wird hier, so langsam wird das hier so eine Mischung aus ist, glaube ich, so ein, der Sylt, das ist, glaube ich, Fußball MML ist das Sylt des Podcasts. Bald.
Ja, Micky Beisenherz ist aber auch, was Susan Standke wäre, wenn sie Matchbox gesammelt hätte. Also, in diesem Sinne, Grüße auch an Micky, fahr vorsichtig und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Bis dann.